Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich habe heute mal diese Predigtposition gewählt, weil ich einfach mal unten das erleben wollte. Aber ich weiß nicht, wird da oben auch was? Seht ihr auch was? Ja, ist da? Gut. Der vorgeschlagene Predigttext, der steht im Lukas-Evangelium im 3. Kapitel, die Verse 3 bis 14 und 18. Ich habe die einzelnen Abschnitte dieses Predigttextes eingearbeitet in die Predigt. Ich werde sie also jetzt nicht in der Gesamtlänge lesen, sondern immer einfließen lassen in die Predigt. Liebe Gemeinde, liebe Geschwister in Öschelbronn, wohin gehen Sie, um Gottes Wort zu hören? Natürlich heute in den Gottesdienst, in ihre Gruppen und Kreise. Andere gehen zum Beispiel in den Wald und machen sich da ihre Gedanken. Es gibt wirklich viele Möglichkeiten, Gott zu begegnen. Angesichts des heute vorgeschlagenen Predigttextes will ich mit Ihnen ein Experiment machen. Ich will mit Ihnen einen Sprung machen, Sprung in Gedanken, heraus aus unserer warmen Öschelbronner Kirche, weg vom Adventskranz, von dem großen Adventskranz, weg. Aber wohin? Ganz weit weg. Und zwar an das Ufer des Jordans, in die heiße Wüste. Und zwar genau um das Jahr 2728 nach unserer Zeitrechnung. Ich kann es auch genau beziffern. Der erste Vers, der Eingang in diesen Text, der schildert vom 15. Jahr, spricht er des Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatus Statthalter in Judäa war und Herodes Landesfürst, und es werden noch andere Fürsten genannt, sodass man das eigentlich ganz genau beziffern kann. Das muss in der Zeit 27-28 unserer Zeitrechnung geschehen sein, was wir heute erleben. Also, haben Sie den Sprung mitgemacht? Wohin? Wissen Sie es schon? Wir gehen in die heiße Wüste und mischen uns dort unter die Menschen, die hinaus an den Jordan pilgern in die Wüste und dabei auch schwitzen und über Stock und Stein gehen. So, wenn wir mit den anderen Menschen zusammen da unterwegs sind, die dort unterwegs zu dem Jordan sind, da hören wir immer wieder den Namen Johannes. Wir hören Worte wie Sündenvergebung, Reinwaschung, neues Leben. Und wir merken, Erwartung liegt in der Luft bei dieser Pilgergruppe. Immer wieder bleibt die Menge auch stehen und sie hält Ausschau nach dem Johannes, nach diesem Johannes. Endlich, da ist er. Und man kann sagen, viele sind aus Jerusalem gekommen und aus den Städten drumherum in die judäische Wüste, um ihn zu hören. Es wird still. Gleich wird er anfangen zu reden. Sie hängen an seinen Lippen schon. Was wird er heute sagen? Hören Sie mich auch richtig? Gut. Zunächst grüßt er die Menschen mit einem für sie bekannten Wort aus dem Propheten Jesaja. Und Inga hat sie uns auch schon vorgelesen, einige Stellen. Bereitet dem Herrn den Weg und macht seine Steige eben. Was krumm ist, soll gerade werden. Was uneben ist, soll ebener Weg werden. Und alle Menschen werden den Heiland Gottes sehen. Das ist eine wunderbare Nachricht für die Zuhörer da in der Wüste. Denn seit Jahrhunderten von Jahren hofft das Volk Israel auf das Kommen Gottes. Vielleicht ist ja Johannes der Vorläufer und der Wegbereiter dieses angekündigten Heilandes. Und manche spekulieren sogar, vielleicht ist Johannes sogar der Elia, der wieder auf die Erde herunterkommt. Ja, es heißt, dass Elia wieder bei den Menschen erscheint, bevor Gott den Messias schickt. So viel die Stimmen, was wir gehört haben bei diesen Menschen jetzt am Jordan. Dann wird es still und hören Sie selbst, was jetzt Johannes predigt. Ihr Schlangenbrut, wer hat euch denn gewiss gemacht, dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet? Seht zu, bringt rechtschaffene Früchte der Buße und nehmt euch nicht vor zu sagen, wir haben ja Abraham als Vater. Denn ich sage euch, Gott kann dem Abraham aus diesen Steinen Kinder erwecken. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Nix mit liebe Geweihte, nix mit liebe Schwestern und Brüder, sondern Schlangenbrut, Beschimpfung des Publikums, kein Evangelium. Ihr wisst, was Evangelium wortwörtlich heißt? Wer traut sich's? Ja, wunderbar. Ich brauche euch noch ein paar Mal heute, ja? Frohe Botschaft, genau. Was würde passieren, wenn so heute von der Kanzel gesprochen würde? Was würden Sie dazu sagen? Den Kopf schütteln, Einspruch erheben oder vielleicht sogar unter Protest die Kirche verlassen? Also, man kann sagen, zimperlich ist der Johannes mit seiner Umgebung, mit den Menschen dort draußen am Jordan nicht umgegangen. Aber nun wird's spannend für mich, nachdem ich über den Text so nachgedacht habe. Wie werden die Menschen reagieren dort am Jordan in der Wüste? Enttäuscht weggehen und ihr Heil woanders suchen, wenn man so fertig gemacht wird? Voller Hoffnung sind sie doch hierher gelaufen, auf der Suche nach Sündenvergebung, mit dem Wunsch, sich taufen zu lassen. Nein, sie bleiben. Es scheint, dass sie sich angesprochen fühlen, trotz dieser harten Worte. Ich hätte auf jeden Fall das Knick eingezogen bei solchen Worten. Eine bedrückende Stille und sie bleiben dennoch. Auch Johannes ist verstummt. Spekulativ von mir ist er vielleicht selbst erschrocken über seinen heftigen Auftritt. Oder ist er zufrieden, weil er sieht, dass seine Worte betroffen aufgenommen wurden? Dass er vielleicht den wunden Punkt der Menschen getroffen hat? Wir als Zuschauer sozusagen schauen uns den Johannes mal näher an. Wer ist der Mann, der so gewaltig redet, dort in der Wüste und in der Einsamkeit lebt? Er kleidet sich nicht nach der Mode der Stadtmenschen, die aus Jerusalem und aus den anderen Städten kommen. Nein, wie die Steppenbewohner läuft er mit einem Mantel aus Kamelhaaren herum. Er isst nur das, was er in der Wüste findet, Honig von wilden Bienen und Heuschrecken, die er über dem Feuer röstet. Johannes trinkt auch keinen Wein. Das werde ich später erwähnen. Johannes hat sich bewusst aus den Städten zurückgezogen. Er hält nichts von den Städten und ihrem Luxus. Seiner Ansicht nach sind die Menschen reich und reif zum Endgericht. Jetzt schauen wir uns doch mal herum, was sind das für Menschen, die sich da auf den Weg zu dem Johannes machen. Im Text heißt es, Leute aus den Städten, Zöllner und Soldaten werden genannt. Nach ein paar Minuten der Betroffenheit kommt wieder Leben in die Menge. Und wir sind gespannt, wie es weitergeht. Zöllner, Soldaten, Menschen, sicher verunsichert, aber sie lassen sich doch nicht einschüchtern. Jetzt wollen sie es doch genau wissen, wie sie sich ändern könnten. Offensichtlich haben sich die Zuhörer diese Rede zu Herzen genommen und haben tatsächlich über ihr Leben nachgedacht und was man da anders machen kann. Und jetzt wollen sie es genau wissen. Sie fangen an zu fragen, was sollen wir denn tun, Johannes? Es ist klar, dass sie das nachfragen. Vielleicht trägt sie die Angst vor dem künftigen Zorn. Oder sie wollen vielleicht verhindern, dass sie nicht wie eine Wurzel abgehackt und ins Feuer geworfen werden. Das sind gute Fragen nach dem, was sie alles gehört haben. Und darauf soll Johannes eine Antwort geben. Und Johannes gibt eine Antwort. Sie sind gespannt und wir auch. Ich staune darüber, wie er sich jetzt den Menschen zuwendet, denen er eben gerade die Leviten gelesen hat. Schlangenbrut, Zorn, Axt, schon vergessen. Ein anderer Johannes zeigt sich. Er überlegt mit jeder Gruppe seiner Zuhörer ganz genau, was dran ist. Auf die Fragen der Menschen gibt er ganz konkrete Antworten. Erstens wendet er sich an alle. Mit folgendem Text: Wer zwei Hemden hat, der gebe dem, der keines hat, und wer zu essen hat, tue ebenso. Fazit: Für alle gilt, teilen lernen. Das heißt, wer mehr hat, als er braucht, soll mit denen teilen, die nichts haben. Ich muss an die Bergpredigt Jesu denken, der hat da rigoroser gefordert. Da heißt es nämlich, wenn dir einer einen Mantel nehmen will, dann lass ihm auch das Hemd. Aber teilen lernen ist der richtige Weg. Den Zöllnern, sagt er, fordert nicht mehr, was euch vorgeschrieben ist. Also wer Geld kassiert, wie die Zöllner, soll sich nicht unrechtmäßig bereichern, in die eigene Tasche wirtschaften. Johannes fordert von ihnen schlicht, dass sie sich an Gesetz und Vorschriften halten und nicht dabei mogeln im eigenen Interesse. Vergleichbare Probleme gibt es auch heute. Ich denke da an verdeckte Preisabsprachen oder Zahlungen unter der Hand oder ich denke auch an so ausbeuterische Unterzahlung, zum Beispiel zurzeit bei den Paketzustellern in diesen Wochen vor Weihnachten, wo noch nicht einmal der Mindestlohn bezahlt wird. Es war ein Ausflug jetzt in unsere Zeit. Die Soldaten melden sich und fragen, was sollen wir denn tun? Ihnen sagt er, tut niemandem Gewalt und Unrecht, und lasst euch genügen mit eurem Sold. Also, wer Machtmittel zur Verfügung hat, wie die Soldaten, soll nicht gewalttätig gegen die Bevölkerung vorgehen, weder misshandeln noch erpressen. Auch diese Anweisung versteht sich eigentlich von selbst, denke ich. Aber wenn wir die Nachrichten hören, sehen oder lesen, was für Gräueltaten die Söldner und Soldaten der unbeteiligten Zivilbevölkerung antun, vor allem auch Frauen, dann erscheint die Predigt des Täufers doch keineswegs unnötig. Johannes hat sich jeder Gruppe zugewendet. Und während ich geschrieben habe, habe ich gedacht, welcher Gruppe müsste ich mich zuwenden, um mit denen und mit mir selbst zu überlegen. Aber das habe ich jetzt auf die Seite gelegt. Ich habe mir nur die drei Antworten des Johannes angeschaut, die Forderungen. Wenn diese verwirklicht würden, dann wäre das eine gute, solide Grundlage für ein funktionierendes gesellschaftliches Miteinander, wo Schwache geschützt und geschont werden und den Starken im Interesse des Wohles aller sinnvolle Grenzen gesetzt werden. Stellen Sie sich vor, wenn allein diese drei Forderungen umgesetzt würden, Realität werden unter den Menschen, dann würden zwar Berge und Täler an ihrem Platz bleiben, aber auf der Welt würde es deutlich menschlicher zugehen. Ist es vielleicht ein frommer Wunsch? Weiß es nicht. Wie es weitergeht mit den Menschen dort am Jordan, wissen wir nicht. Wir hören und sehen nicht mehr, wie die Menschen auf diese Anweisungen reagieren, ob sie erleichtert sind oder ob sie sich überfordert fühlen, ob sie Johannes glauben, ob sie sich taufen lassen, um damit auch deutlich zu sagen, wir wollen ein anderes Leben leben. Wir verlassen jetzt die Wüste wieder, den Jordan, Johannes und die Menschenmenge und kehren in Gedanken, wir sind ja schon da, wieder in unsere Öschelbrunner Kirche. Und ich frage Sie, was nehmen wir aus der Wüste und von der Botschaft und von dem Johannes, von dem Verhalten des Johannes mit? Wer zwei Hemden hat, der gebe dem, der keines hat. Und wer genug zu essen hat, verhalte sich ebenso. Da muss ich an Martin von Tours denken, den heiligen Martin, der einen Teil seines Mantels mit dem frierenden Bettler geteilt hat. Johannes, das fällt mir auf, predigt da draußen keine rigorose Askese und Armut, so wie er selbst in der Wüste gelebt hat, als seinen Lebensstil. Und er predigt auch nicht so, wie es zum Beispiel Franz von Assisi lebte. Selbst den beiden Gruppen, die hier im Bibeltext besonders erwähnt werden, den Zolleinnehmern und den Soldaten, sagt Johannes nicht etwa, verlasst euren Beruf, lasst alles stehen und liegen und flieht aus der Welt. Sondern er sagt ihnen, handelt menschlich, seid ehrlich, nehmt nicht mehr, als vorgeschrieben ist, tut niemand Gewalt an, teilt mit anderen. Also eigentlich alles einfache menschliche Forderungen, die der Täufer den Menschen mit auf den Weg gibt. Wären das auch gute Vorschläge für uns? Jetzt muss ich noch einmal zu Johannes dem Täufer gehen. Von einem wissen wir ganz genau, dass er getauft wurde von Johannes, nämlich von Jesus. Jesus hat Johannes auch predigen gehört. Er war wohl auch eine Zeit lang ein Jünger des Johannes und will sich von Johannes taufen lassen. Zunächst wehrt Johannes ab. Eigentlich müsste das umgekehrt der Fall sein, meint er, auf die Bitte von Jesus. Die lapidare Antwort von Jesus heißt, es ist gut so, Johannes, lass es geschehen. Und Johannes tauft ihn. Johannes und Jesus, beide Namen fangen mit J an und doch zwei sehr unterschiedliche Männer. Wie gut kennen Sie sie? Und ich habe jetzt ein paar Fragen, wo Sie entweder mit Johannes oder mit Jesus antworten können. Nur zu. Erstens, wer ist der? Er predigte in drohendem Ton von Gericht, Strafe und Buße. Johannes. Er will den Menschen die Angst nehmen, Gott ist nicht furchtbar, sondern barmherzig und gnädig. Ja, ich will das ein bisschen lauter hören. Drittens. Er feiert gern, setzt sich zusammen mit Menschen, die nicht beliebt waren in der Gesellschaft, mit Zöllnern und Sündern an einen Tisch. Manche halten ihm sogar vor, er sei ein Fresser und Weinsäufer, so steht es im Matthäus-Evangelium. Jesus, genau. Viertens, er aß nur, was er in der Wüste fand und trank keinen Wein. Johannes. Und jetzt wird's ganz leicht, jetzt können alle mitsprechen. Er lebte in der Einsamkeit. Johannes, er suchte die Gemeinschaft und ging durch Städte und Dörfer. Das ist der andere Stil. Der eine ist in der Wüste geblieben, war da wichtig. Der andere ist durch die Städte und Dörfer und hat eine Gruppe um sich geschart. Ja? Jesus, er ließ die Menschen zu sich kommen. Johannes, zunächst mal, ja, raus in die Wüste. Er ging zu den Menschen hin. Gut, prima. Jetzt war die Lehrerin am Werk. Johannes, der Mann aus der Wüste, Seine Einstellung hat für mich was Beispielhaftes. Johannes, einer, der mit seinem ganzen Wesen ein Fingerzeig auf Jesus Christus ist. Sein Einfluss muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Wunderbar dargestellt auf dem Isenheim-Altar, wo er da so steht mit dem langen Zeigenfinger und auf Jesus zeigt. Johannes kann Vorbild sein. Vorbild dafür sein, dass wir uns nicht allzu wichtig nehmen. Ich frage uns, deuten unsere Zeigefinger immer wieder in wortwörtlich oder auch in der Begegnung mit Menschen, in unserer Art, wie wir auf die Menschen zugehen, auf Jesus hin und auf seine wunderbare Botschaft? Oder deuten unsere Zeigefinger eher auf uns selbst? Was sind wir doch für tolle Hechte? Stützen unserer Gesellschaft, Stützen der Kirchengemeinde. Ich wünschte mir, dass wir eher Johannesgestalten sind, die immer und immer wieder auf diesen Jesus hinweisen, dessen Gnade und Güte, dessen Menschenfreundlichkeit wir nie nachvollziehen können, aber wo wir uns anstecken können. Liebe Gemeinde, ich denke, dieser Text fordert uns auf, die Frage zu stellen, was sollen wir denn tun, so wie es die anderen in der Wüste gestellt haben? Wie können wir durch die Tat unseren Glauben leben und zum Ausdruck bringen? Jesus wurde einmal gefragt, welches das wichtigste Gebot sei. Und die Antwort kennen wir. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Das meint nämlich das Wort Gemüt. Ja? So, das war das eine Gebot und das andere ist genauso wichtig. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und das wäre die Frage auf unsere Frage, die Antwort auf unsere Frage. Was sollen wir denn tun? Es gibt viele Möglichkeiten zu tun im Dienste unseres Herrn. Aber ich will nur zwei Sachen sagen. Es ist nicht so, dass Gott von uns alles verlangt und wir total überfordert sind. Und wir müssen auch nicht die ganze Welt verbessern. Wir dürfen uns um unsere eigenen Aufgaben kümmern, aber wir sollen auch an der einen oder anderen Stelle sehen, wo wir mithelfen können, Licht in Dunkelheiten zu bringen, eine frohe Botschaft, Licht in Einsamkeiten zu bringen. Es ist nicht so, dass wir überfordert sind, aber lassen wir uns doch jetzt im Angesicht dieses Adventskranzes auch wirklich immer wieder einladen, den Blick nicht zu vergessen auf die, denen es nicht so gut geht, die auch unsere Aufmerksamkeit, unsere Zuwendung brauchen, die vielleicht im Dunkeln sitzen, im Dunkel einer Krankheit oder im Dunkel einer Depression oder im Dunkel eines Trauerfalls. Und da meine ich immer, das wäre unsere Aufgabe dann, hinzugehen, mit unserem Besuch ein Licht anzuzünden, dass ein bisschen Licht in ihre Dunkelheit kommt. In diesen Tagen werden wir immer auch aufgefordert, von vielen Spenden, von vielen Hilfsorganisationen zu spenden. Natürlich auch so können wir Ausdruck des Glaubens zeigen, aber das ist für mich jetzt zweitrangig. Mir geht es um die menschlichen Begegnungen. Und da wünsche ich uns allen, dass wir, wenn wir jemanden besuchen, wenn wir jemanden begleiten im Gebet, dass das auch Licht in uns macht. Amen.